Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute Morgen steht im Hebräerbrief, Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es: In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls, nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Liebe Geschwister, wir beginnen heute mit einer Auslegungsreihe zum Hebräerbrief. In den nächsten Monaten, vielleicht innerhalb des nächsten Jahres oder der nächsten Jahre, wollen wir diesen Brief Stück für Stück auslegen. So es dem Herrn gefällt und es zu seiner Ehre dient. Und gleich heute, am Anfang dieser Reihe, treffen wir auf einen, ich möchte sagen, gewaltigen Text. Auf eine Einleitung, die aus guten Gründen majestätisch genannt werden kann. Die in Wortwahl und Textstruktur ganz und gar erhaben ist. Denn der unbekannte Verfasser, wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, dieser Verfasser weicht hier offensichtlich absichtlich vom damaligen Briefformular ab. Wir haben das ja beim Titusbrief gesehen. Normalerweise hielten sich die neutestamentlichen Briefschreiber an das hellenistische Briefformular. Ja, sie stellten ihren Schreiben die klassische Einleitung vorweg. Da gab es Angaben zum Schreiber und zum Empfänger. Ganz ähnlich wie heute noch. Stellen wir uns ein Bewerbungsschreiben vor. Ich habe in den vergangenen Jahren viele geschrieben. Ich weiß, wie sowas aussieht. Ja, da wird ja auch der Empfänger links aufgeführt und dann meinetwegen auf der rechten Seite der eigene Name oder klein gedruckt über der Angabe des Empfängers. Und auch damals war das eben übliche Praxis, in einer Einleitung einen Empfänger und den Absender zu nennen. Denken wir an den Philemonbrief, da heißt es Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis ist, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief. Er richtet sich an Philemon, der von Gott und von uns geliebt und unser Mitarbeiter ist, sowie an unsere Schwester Apphia, unser Mitstreiter Archippus und die Gemeinde in Philemons Haus. Ja, also hier fanden wir diesen üblichen Briefeingang. Da wurde der Verfasser genannt und der oder die Empfänger. Ja, und von all dem lesen wir hier in Hebräer 1, Verse 1 bis 4 nichts. Weder eine Verfasserangabe noch die Angabe des Empfängers. Stattdessen hier dieser, ja, ich möchte ihn nochmal so nennen, majestätische Briefeingang. Warum der Verfasser hier diesen Eingang wählt, ist nicht ganz klar. Aber manche meinen, weil der Hebräerbrief eher einer Predigt gleicht als einem Brief. Und dass diese Predigt im Rahmen des Gottesdienstes laut verlesen wurde. Dass das ihre Bestimmung war. Dass das die Bestimmung dieses Schreibens war. Und somit wäre Hebräer 1, 1 bis 4 ja weniger ein Briefeingang, sondern eine Predigteinleitung und wäre eben vom Verfasser hier entsprechend gestaltet worden. Für diese Theorie spricht aus meiner Sicht einiges, denn der Hebräerbrief macht an vielen Stellen durchaus den Eindruck einer Lehrpredigt. Ja, es ist durchaus denkbar, dass dieser Brief in erster Linie für den mündlichen Vortrag gedacht war. Denn dieser gesamte Brief wirkt sprachlich wohl komponiert, kunstvoll strukturiert. Und was für diesen Brief als Ganzes gilt, gilt ganz besonders hier für die Einleitung. Im Griechischen bilden diese Verse 1 bis 4 einen einzigen Satz, einen langen, sorgfältig aufgebauten Satz, wohl komponiert und wunderbar strukturiert, in dem Aussage für Aussage gewissenhaft und gründlich verwebt wurden, wie das Muster eines Teppichs. Der Autor bedient sich hierbei eines Stilmittels, des sogenannten Chiasmus. Ja, das ist eine Sprachfigur, die in der Bibel häufig vorkommt. Und der Chiasmus, der arbeitet mit der Entsprechung von Satzteilen in umgekehrter Reihenfolge. Da gibt es unterschiedliche Formen, aber grundsätzlich findet man bei einem Chiasmus einzelne Textaussagen ja wiederholt, meist jeweils zweimal. Da haben dann häufig jeweils zwei Sätze oder zwei Satzteile eine gleiche oder eine ähnliche Aussage. Das zugrunde liegende oder liegende Schema habe ich einmal auf diesem Textschaubild abgedruckt. Guckt euch das bitte einmal an. Ich habe das jetzt. Da wird das deutlich. Ja, hier kann man sehen, wie der Autor den Abschnitt Hebräer 1, 1 bis 4 aufgebaut hat. Wie er diese einzelnen Aussagen sorgfältig angeordnet hat. Jedes Satzglied ist hier bewusst und kunstvoll ja eingefügt, und zwar in symmetrischer Weise. Die Hauptaussage, die hier im Zentrum steht, die finden wir dann in den Versen 3a und 3b, ja hier gekennzeichnet als Aussage D. Ja, die kommt nur einmal vor. Aber alle anderen Textaussagen oder Teilaussagen, Entschuldigung, die finden sich zweimal. Ja, Aussage A, die findet ihre Entsprechung in Aussage A', Aussage B in B' und so weiter. Und die zweite Aussage, jeweils die Aussage mit dem Strich, die bereichert die erste jeweils. Die geht, das werden wir nachher sehen, noch ein Stück über die erste hinaus. Ja, vergleichen wir mal Aussage B und B'. In B heißt es, ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Und in B' heißt es dann, nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Ja, in der ersten Aussage heißt es, Christus ist zum Erben bestimmt. Und in der zweiten Aussage heißt es, er hat sich an die rechte Seite ja, der Majestät Gottes gesetzt. Ja, er ist da bereits erhöht. Er hat sein Erbe angetreten, wenn man so will. Also jede Teilaussage findet in diesem Thema ihre Entsprechung. Und die zweite Aussage geht über die erste hinaus. Und das Zentrum dieses gesamten Abschnitts liegt hier in der Aussage D, gebildet durch die Verse 3a und b. Wir werden darauf im Einzelnen noch eingehen. Also, was deutlich werden soll, diese Verse hier sind wohl komponiert, kunstvoll gewebt. Und sie sind hervorragend geeignet, die Aufmerksamkeit von Hörern zu fesseln. Von Anfang an ja ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Hauptthemen des Briefes zu richten. Warum die Botschaft des Neuen Testaments, warum wir die Botschaft des Neuen Testaments unbedingt ernst nehmen müssen, so lautet heute Morgen unser Thema. Und die erste Aussage, die unser Text hierzu liefert, lautet, wir müssen diese Botschaft ernst nehmen, weil erstens sie der Gipfel der Offenbarung Gottes ist und damit ultimativ sein letztes Wort. Sie ist der Gipfel der Offenbarung Gottes und damit auch sein ultimativ letztes Wort. Ich lese uns nochmal die Verse 1 bis 2a und auch 4. Da heißt es: In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Und in Vers 4 heißt es dann: Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Hier in diesen Versen geht der Autor auf die Offenbarung Gottes in der Geschichte ein. Er spricht hier vom Sprechen Gottes in der Geschichte. Und er macht da deutlich, Gott hat in der Weltgeschichte nicht geschwiegen. Er hat gesprochen. Wieder und wieder ergriff Gott selbst die Initiative und offenbarte sich, teilte sich mit. Sowohl zur Zeit des Alten Testaments im Alten Bund, aber auch zur Zeit des Neuen Testaments im Neuen Bund. Das Sprechen Gottes ist hier nicht zu eng zu fassen. Ja, also hier ist das gesamte Heilshandeln Gottes gemeint. Seine gesamte Selbstoffenbarung in Worten und auch in Taten. Also nicht nur die Verkündigung der Propheten oder die Verkündigung von Christus, sondern auch seine Offenbarung in Träumen, in Visionen, seine Offenbarung in der Schöpfung, seine Offenbarung in Wundern, kurz in seinem gesamten Handeln in der Geschichte. Angefangen vom Garten Eden bis hin zu Christus. Und der Verfasser stellt hier diese beiden Offenbarungen Gottes einander gegenüber. Und da ergeben sich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Gemeinsam ist, ich habe schon gesagt, dass Gott in beiden Bünden gesprochen hat. Ja, zur Zeit des Alten Testaments und zur Zeit des Neuen Testaments. In beiden Zeiten hat er sich offenbart. Und in beiden Zeiten ist es derselbe Gott, der sich dort kundtut. Und das ist eine fortschreitende Offenbarung, wenn man so will. Die Offenbarung des Neuen Testaments steht in Kontinuität zur Offenbarung im Alten Testament. Ja, sie schreitet vom Alten Testament zum Neuen Testament fort. Und das ist dasselbe Evangelium, dieselbe Rettungsbotschaft, die in beiden Testamenten verkündet wird. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Ja, diese betreffen das Zeitalter der Offenbarung, die Empfänger dieser Offenbarung, die Art und Weise der Offenbarung, und die Vermittlung oder die Vermittler dieser Offenbarung. Das wollen wir der Reihe nach durchgehen. Zunächst gibt es Unterschiede oder einen Unterschied im Zeitalter der Offenbarung. Ja, der Autor unterscheidet hier deutlich zwischen der Vergangenheit und jetzt. Zwischen der Vergangenheit und der letzten Zeit. Mit der Vergangenheit meint er ganz offensichtlich die Zeit des Alten Testaments. Und mit jetzt, am Ende der Zeit, meint er seine Zeit. Meint er die Zeit, in der er hier diesen Brief oder diese Predigt verfasst hat. Ja, der Verfasser unterscheidet hier die Offenbarung Gottes in zeitlicher Hinsicht. Und indem er hier vom Ende der Zeit spricht, macht er klar, die im Alten Testament angekündigte Endzeit ist angebrochen. Ja, diese Wendung Ende der Zeit oder zur letzten Zeit, die war aus dem Alten Testament wohl bekannt. Sie taucht an verschiedenen Stellen auf. Und diese Zeit beschreibt die Zeit der Erfüllung. Er beschreibt die Zeit, in der Gott seine endzeitliche Herrschaft aufrichtet. Denken wir beispielsweise an Jesaja 2, Vers 2. Da sagt Jesaja: Es kommt die Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen: Kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Oder Hosea 3, Verse 4 bis 5. Da heißt es, genauso wird es den Leuten von Israel ergehen. Sie werden lange Zeit keinen König und keine führenden Männer haben, keine Opferstätten, keine geweihten Steinmale und keine Orakel. Zuletzt aber werden sie umkehren. Sie werden sich dem Herrn, ihrem Gott, zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Sie werden dem Herrn voll Ehrfurcht dienen und alles Gute allein von ihm erwarten. So geschieht es am Ende der Zeit. Ja, was deutlich werden soll, der Verfasser benutzt hier eine Wendung, die eine feststehende Bedeutung hatte. Für den Zeitpunkt der Aufrichtung der endzeitlichen Herrschaft Gottes. Und indem er hier diese Wendung wählt, macht er deutlich, die Offenbarung im Alten und im Neuen Bund, die unterscheiden sich. Die Offenbarung Gottes im Alten Testament, ja, war eine Offenbarung, wenn man so will, der Verheißung. Da war die endzeitliche Herrschaft Gottes noch fern. Die Offenbarung Gottes im Neuen Testament demgegenüber zeugt vom Anbruch der letzten Zeit. Sie spricht von der Erfüllung. Ja, sie spricht davon, dass die endzeitliche Herrschaft Gottes besteht. Für den Verfasser ist klar, mit diesem Sohn, mit Jesus Christus, hat diese Herrschaft begonnen. In ihm sind diese Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt. Und der Verfasser will hier deutlich machen, ihr, meine Hörer, und ich, dieser Schreiber, wir leben auf dem Gipfelpunkt der Weltgeschichte. Weiter differenziert er hier nach den Empfängern der Offenbarung. Er sagt, in der Vergangenheit hat Gott zu unseren Vorfahren gesprochen, jetzt aber, ja, da hat er zu uns gesprochen. Ja, in Hebräer 2 beschreibt er, wie dies geschehen ist. Da sagt er, dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Also Gott hat sich ihnen offenbart, ihm selbst und seinen Hörern, in seinem Sohn. Und dies war ein besonderes Vorrecht, aber auch eine besondere Verantwortung. Ja, diesen Aspekt betont der Autor hier in der Einleitung, aber auch an vielen Stellen des Briefes. Immer wieder macht er deutlich, Gott hat euch seine Offenbarung geschenkt. Reagiert jetzt auch angemessen. Das heißt, gehorcht ihm und ehrt ihn mit eurem Leben. Bekennt euch zu Christus. Auch wenn ihr dadurch Probleme bekommt, haltet an ihm fest, das ist eure Verantwortung. Weiter unterscheidet der Autor hier nach der Art und Weise der Offenbarung. Er sagt, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten gesprochen, jetzt aber durch den Sohn. Dort, wo gute Nachricht hier mit vielfältigster Weise übersetzt wird, stehen im Grundtext zwei Begriffe. Zwei Begriffe, mit jeweils eigenem Bedeutungsinhalt. Die Begriffe heißen Polymeros und Polytropos. Polymeros bezeichnet dabei den bruchstückhaften Charakter der alttestamentlichen Offenbarung. Ja, die alttestamentliche Offenbarung war bruchstückhaft. Bruchstückhaft in der Weise, dass sie in Teilen erfolgte. Stück für Stück. Durch den einen Propheten offenbarte Gott diesen Aspekt seines Wesens. Durch einen anderen offenbarte er jenen Aspekt. Durch das eine Handeln in der Geschichte zeigt er seine Gerechtigkeit. Durch ein anderes seine Güte. Durch ein weiteres seine Liebe. Dem einen Propheten offenbarte er einen bestimmten Teil seines endzeitlichen Planes. Einem anderen einen anderen. Ja, in dieser Zeit des Alten Testaments war die Offenbarung Gottes bruchstückhaft, fragmentarisch. Ja, es waren viele verschiedene Puzzleteile, zumindest in einigen Bereichen. Da ergab sich kein rundes Gesamtbild. Ja, denken wir beispielsweise an die Stellen, die vom Messias handeln. Ja, an einigen Stellen wird dieser endzeitliche Herrscher ja als herrlicher Herrscher beschrieben. An anderen Stellen spricht das Alte Testament vom leidenden Gottesknecht. Ja, das war nicht einfach zusammenzubringen. Das ist hier mit bruchstückhaft gemeint. Der andere Begriff, Polytropos, meint hier in vielfältiger Weise. Gott hat sich zu Zeiten des Alten Testamentes auf unterschiedliche Weise mitgeteilt. Ja, er sprach durch seine machtvollen Taten in Gericht und Gnade. Er sprach durch Träume, durch menschlich verständliche Sprache, durch Briefe, durch Naturereignisse, durch Wunder, kurz auf verschiedenste Weise. Also die Offenbarung Gottes im Alten Bund war bruchstückhaft und vielgestaltig. Demgegenüber steht die Offenbarung des Neuen Testaments. Sie ist nicht bruchstückhaft und vielgestaltig. Nein, sie ist einheitlich in diesem einen Offenbarungsträger, in dem Sohn. Diese Offenbarung in dem Sohn, die ist rund, die ist in sich vollkommen. Zuletzt differenziert der Verfasser hier noch nach den Vermittlern der Offenbarung oder nach deren Trägern. Er sagt, im Alten Bund sprach Gott durch die Propheten. Oder später in Vers 4 ist von Engeln die Rede. Ja, Gott bediente sich im Alten Bund der Propheten oder auch Engel, um sich mitzuteilen. Propheten ist ja auch nicht so eng zu fassen, dass es jetzt nur die Schriftpropheten wären, sondern auch Abraham würde als Prophet gelten, ja, oder jedem alttestamentlichen Heiligen, dem Gott sich offenbart hat. Aber es bleibt dabei, Gott bediente sich sterblicher Menschen und an markanten Punkten gebrauchte er Engel, um sich zu offenbaren. Ja, der Verfasser selbst schreibt später in Kapitel 1, Vers 14, die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Also im Alten Bund gebrauchte Gott Menschen und Engel als Werkzeuge seiner Offenbarung. Im Neuen Bund hingegen offenbart er sich nicht durch sterbliche Menschen oder Engel, sondern durch den Unsterblichen, durch den herrlichen Sohn Gottes, durch den, der so unendlich viel höher steht als die Engel. Ich fasse zusammen. Der Autor stellt hier in diesen Versen die beiden Offenbarungen Gottes einander gegenüber. Und er tut dies, um hier Folgendes deutlich zu machen. Diese an uns ergangene Offenbarung Gottes ist der Gipfel. Sie überragt alles, was wir aus dem Alten Testament kennen. Sie ist nicht bruchstückhaft, sie ist keine Offenbarung durch sterbliche Menschen oder durch dienstbare Geister, durch Engel, sondern sie ist eine vollkommene Offenbarung in dem Sohn. Sie ist von weit höherer Qualität, sie ist von höchster Qualität, sie ist der absolute Höhepunkt. Denken wir einmal an Johannes 1, Vers 17 und 18, da sagt Johannes, durch Mose gab uns Gott das Gesetz. In Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Kein anderer hat Gott je gesehen, nur der Sohn. Also diese Offenbarung Gottes ist der Gipfelpunkt. Aber das ist noch nicht alles, was der Autor hier betont. Er betont auch die Stellung dieser Offenbarung in der Heilsgeschichte. Und er macht da deutlich, diese Offenbarung ist auch Gottes letztes Wort. Nach dieser Offenbarung kommt nichts mehr. Diese Offenbarung ist abgeschlossen. Es ist keine weitere Offenbarung Gottes mehr zu erwarten. Gott hat sich in seinem Sohn in vollkommener Weise mitgeteilt. Und er hat diese Offenbarung in der Heiligen Schrift niedergelegt. Ja, in der Bibel, da ist Gottes vollkommene Offenbarung verfügbar. Dort erfahren wir alles, was wir über Gott wissen müssen. Eine weitere Offenbarung wird nicht mehr kommen. Das macht der Autor eben dadurch deutlich, dass er hier von der letzten Zeit spricht. Ja, er sagt damit aus, mit dem Kommen des Sohnes sind die Verheißungen erfüllt. Die Endzeit hat begonnen. Die endzeitliche Herrschaft des Messias ist in Kraft. Für die ersten Hörer dieser Botschaft war dies sicher eine ernste Warnung. Ihnen wird hier vor Augen gestellt, welches Vorrecht sie genießen, aber auch welche Verantwortung. Gott hatte sich ihnen in Christus kundgemacht. Er hatte sich ihnen mitgeteilt. In seinem Sohn, nicht nur in sterblichen Menschen oder Engeln. Schon hier am Anfang dieses Schreibens, dieser Predigt, wird sie heiliger Ernst gepackt haben. Sie, die jetzt schwankend geworden waren, nach dem, was wir über die Empfänger wissen aus diesem Hebräerbrief, handelt es sich hier um Christen, die schwankend in ihrem Bekenntnis geworden waren. Sie sahen sich Verfolgung gegenüber und ja, angesichts dessen ja, hielten sie es nicht mehr so genau mit dem Bekenntnis. Sie waren schwankend geworden. Sie werden im Brief als lau, als müde, als entmutigt beschrieben. Und hier stellt ihnen der Autor vor Augen, dass sie diese Botschaft ernst nehmen müssen. Dass diese Botschaft Gottes sein verbindliches, sein letztes Wort war. Die Endzeit hatte angefangen. Derjenige, der diese Offenbarung gebracht hatte, war schon als König eingesetzt. Er regierte bereits. Und sie taten eben gut daran, die Botschaft des Neuen Testaments ernst zu nehmen, an ihr zu bleiben, fest stehen zu bleiben. Auch wenn ja, der Schatten der Verfolgung ja, ihnen vor Augen stand. Dies können wir auch auf uns anwenden. Auch an uns ist diese Offenbarung Gottes ergangen, eben indem wir sie hier in schriftlicher Form vorliegen haben. Auch wir müssen diese Botschaft demzufolge unbedingt ernst nehmen. Und auch wir müssen dieser Botschaft unbedingt gehorchen. Tun wir das nicht, werden wir sicher Schaden leiden. Ja, im Endeffekt gehen wir zugrunde, wenn wir das nicht tun. So lasst uns diese Offenbarung Gottes beständig schätzen. Oder lasst sie uns wieder neu schätzen lernen. Insbesondere die Offenbarung Gottes im Neuen Testament. Studieren wir Christus. Lesen wir seine großen Lehrpredigten. Lernen wir Teile auswendig. Lesen wir die neutestamentlichen Briefe. Bedenken wir ernsthaft sein Leiden und Sterben. Freuen wir uns über seine Auferstehung und seine Verherrlichung. Kurz, lesen wir fleißig Gottes Wort. Tauschen wir uns darüber aus und erfreuen wir uns an dieser vollkommenen Offenbarung. Und wenn wir uns nicht an dieser Offenbarung erfreuen, was dann? Dann flüchten wir uns zu dem Geber dieser Offenbarung, zu Jesus Christus selbst. Suchen wir ihn im Gebet und bitten wir ihn, dass er uns Freude an seinem Wort schenkt. Die Offenbarung Gottes in seinem Sohn ist der Gipfelpunkt und damit auch sein ultimativ letztes Wort. Das war die erste Aussage, die uns in dieser majestätischen Einleitung entgegentrat. Aber diese Einleitung hat uns noch mehr zu sagen. Warum wir die Botschaft des Neuen Testaments unbedingt ernst nehmen müssen, Punkt 2 heute Morgen. Es ist der Sohn Gottes und damit Gott selbst, der uns in dieser Botschaft entgegentritt und unseren Gehorsam verlangt. Es ist der Sohn Gottes und damit Gott selbst, der uns in dieser Botschaft entgegentritt und unseren Gehorsam verlangt. Ich lese uns noch einmal die Verse 2b bis 4. Dort schreibt der Verfasser, ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. In den verbleibenden Versen dieser Einleitung beschreibt der Verfasser nun den Sohn. Nun geht es im Detail um den Vermittler, den Träger dieser neutestamentlichen Offenbarung, um seine erhabene Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die weit über die Herrlichkeit eines Menschen hinausgeht, eine Herrlichkeit, die auch die Herrlichkeit der Engel weit überragt. Bei der Analyse dieses Abschnitts kann uns wieder diese Textstruktur helfen. Nehmen wir das ruhig noch einmal vor. Wenn wir dann dieses Schaubild zugrunde legen, ergeben sich hier nochmal drei wesentliche Aussagen. Drei Aussagen, von denen eine im Zentrum steht und die damit die vom Verfasser beabsichtigte Aussage repräsentiert. Im Einzelnen wären dies: erstens, der Sohn ist zum Erbe bestimmt, ja, er ist Erbe, oder man kann auch sagen, er ist zum messianischen Erben bestimmt und er hat als Messias das Erbe angetreten. Das ist im Schaubild die Aussage B und B'. Zweitens, durch den Sohn hat Gott am Anfang die Welt erschaffen und der Sohn sichert den Bestand des Weltalls. Das sind die Aussagen C und C'. Und drittens, die im Zentrum des gesamten stehende Aussage, im Sohn leuchtet die ganze Herrlichkeit Gottes auf, in ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Das ist die Aussage D. Wir wollen diese Aussagen nun auch noch kurz der Reihe nach durchgehen. Also zunächst die Verse 2b und 3d. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Und dann, nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Der Sohn, so sagt es der Verfasser hier, ist Erbe. Er ist der messianische Erbe, von dem das Alte Testament berichtet. Diese Stelle nimmt Bezug auf Psalm 2, Vers 8. Dort heißt es: Fordere von mir alle Völker, ich schenke sie dir, die ganze Erde gebe ich dir zum Besitz. Regiere sie mit eiserner Faust, wenn du willst, zerschlag sie wie Töpfe aus Ton. Diese Stelle spricht hier von dem Gesalbten Gottes, von dem vorher in Vers 7 gesagt wird: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Und in diesem Psalm werden diesem Sohn alle Völker als Erbe zugesagt. Diese Stelle hier erinnert auch an 1. Mose 17, Vers 5. In der Gott Abraham zum Vater vieler Völker bestimmt. Aber hier in Hebräer 1 sind es nicht nur die Völker, über die der Sohn als Erbe bestimmt ist. Nein, er ist dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Ja, das gesamte Universum. Und die Aussage von 3D ergänzt hier diese erste und geht noch weit über sie hinaus. Der Sohn, so wird da festgestellt, ist nicht nur zum Erben bestimmt, sondern er hat bereits den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Er hat die ihm von Gott aufgetragene Aufgabe erfüllt und er wurde anschließend von Gott erhöht. Ja, lesen wir einmal Philipper 2. Er, damit ist Christus gemeint, war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Also Jesus Christus hat den Himmel verlassen und er ist Mensch geworden. Und er ist als unser Stellvertreter am Kreuz gestorben. Und im Anschluss hat Gott ihn erhöht. Er hat ihn auferweckt und in den Himmel aufgenommen. Und nun sitzt er zu Gottes rechter Seite. Das heißt, er teilt die Herrschaft Gottes. Er regiert gemeinsam mit Gott dem Vater. Der Verfasser sieht den Sohn hier also als messianischen König, als den, dem im Alten Testament die Herrschaft verheißen war. Ja? Und er sieht ihn eben als den König, der bereits eingesetzt ist, der herrscht, ja, dem von Gott die messianische Herrschaft übergeben wurde. Die nächste Aussage finden wir in den Versen 2c und 3c. Da sagt er, durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Und 3c dann, durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Hier legt der Verfasser dem Sohn die maßgebliche Funktion in der Weltschöpfung und in der Weltregierung, Welterhaltung bei. Ja, das wird hier mit den beiden Wendungen angesprochen. Vers 2c spricht hier von der Schöpfung. Ja, gemeint ist damit das gesamte geschaffene Universum nach Zeit und Raum. Und ja, die Aussage ist hier ganz klar. Es ist das, was Johannes sagt. Am Anfang war das Wort war bei Gott und in allem Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. Ja, also der Sohn als derjenige, durch den Gott alles erschaffen hat, der bei der Schöpfung die maßgebliche Funktion innehat. Und Vers 3c ergänzt diese Aussage und geht über sie hinaus. Der Sohn war nicht nur maßgeblich bei der Schöpfung dabei, nein, er ist auch maßgeblich in die Weltregierung eingebunden. Ja, er ist es, dieser Sohn ist es, der durch sein machtvolles Wort den Bestand des gesamten Weltalls sicherstellt. Und damit ist gemeint, er lenkt alle Dinge bis ins Kleinste. Ja, was hier beschrieben wird von diesem Sohn, das ist eine höchst tatkräftige und zielgerichtete Weltregierung. Dieser Sohn ist es, der alles lenkt und leitet zu seinem vorbestimmten Ziel. Und die letzte Aussage finden wir in den Versen 3a und b. Hier ist das Zentrum des gesamten Abschnitts. Und dort heißt es, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Wenn es bisher nicht klar geworden sein sollte, so wird es hier jetzt überdeutlich. Dieser Sohn ist weit mehr als ein Mensch. Dieser Sohn ist weit mehr als ein Engel. Dieser Sohn ist Gott selbst. Er ist göttlichen Wesens. Anders sind diese Aussagen der Verse 3a und b nicht zu deuten. Und alle Aussagen bis hierher liefen konsequent auf diese Aussage hin. Dieser Sohn ist Gott selbst. Denn in ihm leuchtet die ganze Herrlichkeit Gottes auf. Ja, hier ist nicht von Reflexion die Rede. Ja, dass in der Weise, dass hier Gottes Herrlichkeit auf ihn abstrahlen würde. Ja, es ist nicht so wie bei Mose in 2. Mose 24, Vers 30, ja, dass sein Gesicht dann leuchtet, nachdem er mit Gott Kontakt hatte. Nein, dieser Sohn ist in sich selbst Träger göttlicher Herrlichkeit. Er ist selbst Quelle göttlicher Herrlichkeit. Ja, Johannes sagt von ihm in Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Also dieser Sohn, wenn man so will, leuchtet in sich selbst. Ja, er trägt selbst die Herrlichkeit Gottes in sich selbst. Und die Aussage von 3b noch, da heißt es, in ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Das bedeutet, im Sohn ist Gott zu erkennen, so wie er wirklich ist. Ja, wir müssen weitergehen und wir müssen sagen, nur im Sohn ist Gott zu erkennen. Außerhalb dieser Offenbarung in Christus ist Gott nicht zu erkennen, nicht in rechter Weise. Ja, Jesus selbst sagt das immer wieder. Also der Sohn offenbart den Vater, wie er wirklich ist. Diese beiden Verse hier beschreiben die einzigartige Beziehung, in welcher der Sohn zu Gott steht. Er selbst ist göttlichen Wesens. Er ist eine Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und diese einzigartige Beziehung qualifiziert ihn zum herrlichsten aller Offenbarungsorte. Zu dem einen Offenbarungsort, an dem einzig Gott in rechter Weise erkannt werden kann. Und schauen wir noch einmal kurz zum Abschluss drauf, wie der Sohn hier geschildert wird. Er wird hier geschildert als der höchst aktive Weltschöpfer und Weltlenker. Als der, der alles in der Hand hält, der sich dabei aber nicht über Gott, den Vater, erhebt, sondern sich von ihm erheben lässt, sich den rechten Platz an seiner Seite zuweisen lässt. Und er wird geschildert als der, der allein die Reinigung von den Sünden verbringt, der höchst aktiv ist bei der Erlösung von uns Menschen. Wer sollte diesen Herrn nicht ehren? Die Botschaft des Neuen Testaments muss unbedingt ernst genommen werden, denn in ihr tritt uns der Sohn Gottes und damit Gott selbst entgegen. Er verlangt billigerweise unseren Gehorsam. Dies mussten sich die Hebräer sagen lassen und auch wir. Dienen wir diesem Gott und verherrlichen ihn mit unserem Leben. Amen.
Wir wollen nun auf die Predigt antworten mit dem nächsten Lied. Jesus Christus herrscht als König. Die Nummer 12.